Wunderschönen guten Morgen nochmal. Alle, die mich nicht kennen, mein Name ist David Jocham, Pastor hier vom Gospelhaus. Und mein Herz schlägt für Gemeinde, mein Herz schlägt fürs Wort Gottes und mein Herz schlägt dafür, dass, wenn wir in Gottesdienst kommen, es nicht zu einem Trott ist, sondern dass, wenn wir kommen, wir mit offenen Herzen, Ohren Gott anbeten, preisen, aber auch uns vom Wort Gottes verändern lassen, dass Dinge, die ich vielleicht bisher so und so gemacht habe, dann aber durch die Gnade Gottes anders machen kann, anders sehen kann und mich selber und mein Umfeld anders wahrnehmen kann. Wir haben vor 3 Wochen eine Predigtreihe angefangen. Es ging erstmal Grundlage darum, Buße, was ist das denn? Und wir haben festgestellt, es geht nicht um den Bußgeldkatalog, es geht nicht um das, wenn jemand zu schnell gefahren ist, muss er Bußgeld bezahlen oder sonstiges, sondern es geht um eine innere, einmalige Umkehr. Das, was Lasse jetzt gemeint hat, diesen Punkt, wir sind definitiv reingewaschen, wenn wir eine grundlegende Schuldbekenntnis vor Gott abgelegt haben, gesagt haben, wir sind Menschen mit Fehler und wir brauchen die Vergebung Gottes, damit wir leben können. Letzten Sonntag ging es darum, was macht aber den Glauben aus? Glauben wird im Umfeld immer wieder gesagt, Glauben kannst du in der Kirche, Glauben heißt nichts wissen und so weiter. Und der Hebräerbrief sagt hier aber ganz klar, Glaube ist aber eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Es ist also ein wichtiger Aspekt, dass wir nicht nur Dinge für wahr halten, die wir erkennen, sehen, die wir zusammenreimen können, sondern dass wir ein Vertrauen auf das setzen, was vielleicht in Zukunft kommt, aber wir noch nicht mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Und heute möchte ich einen Schritt weiter gehen und da geht es um diese Einzigartigkeit des Glaubens. Immer wieder erlebe ich, wie mir Menschen aus der Gesellschaft versuchen zu sagen, auch so wie bei einem Märchen, da muss man nur irgendwie ganz fest daran glauben, dann wird das alles gut. Man muss nur fest genug an was glauben. Und das kommt auch in den tollen Hollywood-Filmen rauf und runter. Ich habe da so an irgendwas geglaubt. Das ist dann eigentlich völlig egal, an was man glaubt. Hauptsache, man glaubt fest daran. Und dann wird's schon. Und dann denke ich an so einen kleinen Regenwurm, der einfach gern fliegen wollte wie ein Adler. Und der sich dann permanent sagt, ich muss da nur ganz fest dran glauben. Das wird nichts werden. Worauf gründet sich denn der Glaube? Was macht den Glauben an sich da so einzigartig? Und was unterscheidet den biblischen Glauben hier von dieser allgemeinen Meinung? Man muss nur an irgendwas glauben, ist auch völlig egal an was. Und da kommen wir erstmal zu einer ganz erstaunlichen Wahrheit, die steht in Hebräer 11, Vers 6. Ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Und das sind zwei markante Aussagen, die hier zusammenkommen. Das eine ist, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Das ist doch mal ein ganz wichtiger und interessanter Aspekt. Ohne Glauben können wir Gott gar nicht gefallen. Du kannst ein ordentlicher Mensch sein, du kannst ein ordentliches Leben führen, du kannst dir nichts zu Schulden kommen lassen, deine Rechnungen regelmäßig bezahlen, so in deinem ganzen Nachbarschaft, bei deiner Familie überall angesehen sein und so, dass die Leute sagen, das ist ein sowas von ordentlicher Mensch, also mit dem hatten wir nie Probleme. Und trotzdem ist es so, dass du bei Gott kein Gefallen haben, dass er kein Gefallen an dir gewinnt, wenn du nicht Glauben hast. Und der zweite wichtige Aspekt, wer sich naht, wer sich Gott nahen möchte, muss glauben. Glauben ist eine unverzichtbare Voraussetzung, wenn Menschen zu Gott kommen und wenn sie ihm gefallen wollen. Und wir lesen nämlich andersherum in Römer 14, Vers 23, im zweiten Teil, was nicht im Glauben geschieht, ist was? Was nicht im Glauben geschieht, ist Sünde. Was für ein harter Satz. In diesem Römer Kapitel 14, in dem Kontext, im Zusammenhang, da geht es ums Essen und mit welcher Haltung wir essen. Und das ist eigentlich auch bei uns in der Gesellschaft ein riesiges Thema. ARD bringt immer wieder über Ernährung ganze Check-Sendungen mit, was essen wir und dies und jenes. Ich habe letztes Jahr selber meine Ernährung umgestellt und habe einfach gesagt, ich will weniger dickmachende Sachen zu mir nehmen. Also das sind bei mir die Kohlenhydrate. Und hab dann meiner Mutter, als ich zu Besuch war, gesagt, hab du, ich möchte gern weniger Nudeln, Reis und so weiter essen. Zuckerhaltiges, mehlhaltiges. Und dann war es so, meine Mutter war dann ganz aufgewühlt. Was isst man denn morgens zum Frühstück? Und dann fragte sie mich, ja, aber was darfst du jetzt essen? Was darfst du denn jetzt noch essen? Da habe ich gesagt, ich darf alles essen. Ich esse alles, aber ich sortiere ein bisschen, wovon ich mehr und wovon ich weniger esse. Aber vom Prinzip her darf ich alles essen. Aber gleichzeitig merken wir, da gibt's ja, vor 20 Jahren wusste ja noch nicht mal, in welchem Land Vegetarien ist und geschweige denn Veganien. Und mittlerweile gibt's ja noch viel tollere Sachen. Also ich stell fest, bei all dem ist mir eigentlich doch die liebste Diät, die Eier-Diät, alles außer Eier, oder nee, alles außer Zitrus-Diät, alles außer Zitrusfrüchte. Die Menschen in unserem Umfeld sind mit dem Essen so beschäftigt, was darf ich essen, was darf ich nicht essen. Und in diesem Kontext waren damals auch die Leute, zu denen Paulus geschrieben hat. Und dann sagt er was ganz Kühnes, ey, was auch immer du nicht im Glauben isst, ist dir Sünde. Und dann ist es tatsächlich so, es kann sein, dass jemand, der überzeugt ist, im nicht Fleisch essen wollen, dass wenn der Fleisch isst, dass es ihm echt eine Sünde ist. Du tust mir leid, aber es ist mir völlig egal, was du machst, wie du und was du isst. Aber was du nicht im Glauben machst, ist Sünde. Paulus bringt mit dieser Aussage aber auch eigentlich das in alle anderen Lebensbereiche. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Das bedeutet, dass alles von Gott als Sünde betrachtet wird, was wir Menschen tun, wenn nicht die Grundlage biblischer Glaube dafür ist. Und das bedeutet sogar, und da möchte ich jetzt mal hier bis in unseren Gottesdienst hineingreifen, dass religiöse Aktivitäten wie der Gottesdienstbesuch, Gebete, Lieder und Werke der Nächstenliebe, manch einer fühlt sich getrieben, was Gutes zu tun, aber macht's nicht aus dem Glauben an Gott. Ich sag dir, das ist dir Sünde. Ich hoffe, du versündigst dich heute nicht, dass du hier im Gottesdienst bist. Weil du es nicht aus Glauben heraus tust, weil du es nicht daraus tust, weil du in einem tiefen Vertrauen, Glauben an Gott heute Morgen hier bist. Wenn also nicht vorher aufrichtige Buße und echter Glaube das Motiv des Handelns. Und jetzt könnte manch einer wahrscheinlich sagen, ach so, wenn das so ist, dann bleibe ich einfach zu Hause in Zukunft. Und dann sage ich, dann kann es sein, dass du zu Hause bist und dein Nichthandeln dir zur Sünde wird, weil du es nicht aus dem Glauben heraus tust. Wenn also nicht vorher aufrichtige Buße und echter Glaube das Motiv deines Handelns oder des Nichthandelns sind, dann handeln wir uns eigentlich nur tote Werke ein. Dinge, die nichts bringen. Und dass Glauben und Gerechtigkeit zusammengehören, das können wir aus folgendem Vers lesen. Und so heißt es in Habakuk, Altes Testament, kleiner Prophet, Habakuk 2, Vers 4 und auch der zweite Teil. Da ist der revolutionärste Satz aller Zeiten. Da heißt es nämlich, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und das ist so ein, diesen Satz kann man sich in alle Richtungen durchbuchstabieren und jedes Mal ein anderes Wort in den Fokus und besonders betonen. Und da kann man zum einen sagen, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Und so weiter. Nutzt das mal und buchstabiert euch mal diesen Satz zu Hause, heute Nachmittag nochmal durch. Interessanterweise, diese Stelle wird dreimal im Neuen Testament zitiert. In Römer 1, Vers 7, in Galater 3, Vers 11 und in Hebräer 10, Vers 38. Dieser prägnante Satz bildet die biblische Grundlage für die Botschaft des Evangeliums. Und kaum ein anderer Satz hat die Geschichte der Menschheit mehr beeinflusst als dieser Satz von den ersten Jüngern. Unter Verfolgung gepredigt, vor 2000 Jahren durchzog diese Botschaft das ganze römische Imperium und brachte eigentlich auch den römischen Kaiser in die Knie. Und als vor 500 Jahren dieser einfache Satz, als der Heilige Geist diesen einfachen Satz dem Theologieprofessor Dr. Martin Luther ins Herz traf, erschütterte das römische katholische Imperium ganz neu. Und diese Reformation, die aufgrund dieses Satzes ihren Anfang nahm, breitet sich bis heute aus und versucht, unsere Herzen immer wieder täglich neu zu reformieren. Und so kurz der Satz auch sein mag, so ist sein Anwendungsbereich doch gewaltig. Das Wort Leben umschließt doch eigentlich jede noch so denkbare Situation ein, in der wir uns befinden. Ob ich atme, ob ich esse, ob ich schlafe, ob ich was tue, ob ich nichts tue, egal was es ist, in dem Wort, der Gerechte wird durch Glauben leben oder wird aus seinem Glauben leben, schließt alle Lebensbereiche von uns ein. Gottes Wort lehrt uns, dass was auch immer wir machen, durch den Glauben motiviert sein soll. Und ich glaube, dass es für uns Menschen eigentlich eine so revolutionäre Sache. Wie viele Dinge tun wir einfach so? Und fragst die Leute, warum machst du das? Denn achseln die mit ihren Schultern und denken sich, keine Ahnung. Achseln die mit ihren Zucken, wollte ich sagen. Zucken mit ihren Achseln, so ist es. Weil wir Dinge einfach so machen, ohne dass sie im Glauben motiviert sind. Angefangen von so Dingen, die uns ja auch wie selbstverständlich zu sein scheinen, wie atmen, essen, schlafen, denken, sprechen und arbeiten. Ich merke manchmal, wie ist doch unsere Gewohnheit so da, wie Essen ist fertig, man guckt sich an, ah ja, guten Appetit, anstatt zu überlegen, woher kommt denn das? Das ist doch gar nicht selbstverständlich. Und erst wenn ich auf einem Berg stehe, die ganze Schöpfung sehe und auf einmal so atmen, dann denke ich, was für ein gewaltiges Geschenk, dass ich atmen darf, die frische Luft einmal atmen. Das fällt mir oftmals in Babenhausen, wenn ich so von A nach B gar nicht auf. Aber ist es nicht so, dass wir es auch dafür gar nicht selbstverständlich erachten dürfen? Ich kann atmen. Und wer nicht atmen kann und wer keine Luft kriegt, Asthmatiker oder Ähnliches, die wissen erstmal, wie besonders es ist, atmen zu dürfen. Aus der Luft die notwendigen Stoffe zu ziehen, um weiterzuleben. Und so geht's dann ja auch mit dem Schlafen. Frag die Leute und du stellst fest, Schlafstörung ist mit einer der Volkskrankheiten Nummer eins. Da werden Kissen und Decken und Matratzen und da ist ein Geldboom da und da ist auch Geld da, um sich einigermaßen für ein paar Stunden das Gefühl zu haben, ich habe geschlafen. Das sind Dinge, die sind uns einerseits selbstverständlich und andererseits ist es überhaupt nicht selbstverständlich. Dass wir denken, dass wir sprechen und wie Lasse auch sagte, dass wir arbeiten können, dass wir eigentlich alles, auch pinke Finanzen, liegt eigentlich daran, dass das von Gott kommt. Wenn ein Mensch aber durch seinen Glauben gerecht wird und lebt, dann bedeutet das nicht irgendein Glaube, wie ich anfangs gesagt habe. Nicht Hauptsache, der hat irgendein Glauben oder Aberglaube, sondern hier müssen wir eine klare Abgrenzung treffen. Es geht immer um einen Glauben, der in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes und mit all seinen Verheißungen zu tun hat. In 2. Korinther 1, Vers 20 heißt es, denn in ihm erfüllen sich alle göttlichen Zusagen. Deshalb sagen wir Amen, wenn wir Gott durch Christus ehren. Und Römer 8, Vers 32, Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wie wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Alles, was Gott sein eigen nennt, all seine Segnungen, all seine Verheißungen stehen dem zu, der sie durch den Glauben an den Tod und die Auferstehung Jesu in Anspruch nimmt. Eigentlich ist es so, es gibt eigentlich keine Not und keine Bedürfnisse im Leben eines Christen, die nicht in die Verheißungen Gottes mit eingeschlossen sind. Es gibt keine Not und keine Bedürfnisse im Leben eines Christen, die nicht irgendwo durch eine Verheißung Gottes quasi bedacht ist und dies eigentlich nur gilt, in Anspruch zu nehmen. Philipper 4, Vers 19. Ich mache viele Bibelstellen, aber ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen. Es wird hoffentlich auch aufgenommen. Und es gibt alle paar Wochen, werden die online gestellt, die Predigten, dann könnt ihr auch die von diesem heutigen Sonntag euch nochmal anhören. Oder wer es möchte, ich gebe die Bibelstellen gerne nochmal raus. Philipper 4, Vers 19. Und mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr braucht. Gut, ich hatte vor Jahren diesen Song zum amerikanischen gehört, wo so ungefähr heißt: O Herr, bitte schenk mir einen Mercedes-Benz. Meine Freunde fahren Porsche. Und dann ist es so, ist jetzt das quasi der Standard, der Maßstab? Muss es denn? Reicht nicht auch ein Audi? Lasso? Nee. Ist die Frage, was brauchen wir wirklich zum Leben? Und wie sind wir manchmal verwöhnt? Und wie denken wir, das muss es sein? Ich habe damals vor Jahren einem rumänischen Missionar einen VW-Bus vermittelt. Der war im gleichen Missionswerk angestellt wie ich. Und ich habe dann rumgesucht, habe einen VW-Bus gefunden. Und wir sind da zusammen hingefahren, irgendwo in Franken. Und ich habe ihm das Auto quasi vermittelt und gesagt, das können wir für dich kaufen. Und der ist sowas von glücklich heimgefahren und der war sowas ein VW-Bus und richtig kein Rost und alles dran und Scheiben drin und so und fuhr heim und ein paar Monate später und so hörte ich von ihm, naja, also ist jetzt ja schon so, wir sind ja viel unterwegs und es ist eigentlich echt mühsam. Aber wir gucken nach was Vernünftigen. Wir sind auf der Suche nach einem Land Rover. Und dann denkst du so, ja, ist doch interessant, wie wir Menschen so unseren Anspruch heben. Wobei ist es nicht so, dass die Verheißung ist, dass Gott uns alles geben wird, was wir zum Leben brauchen. Und dann ist es vielleicht da mal runter reduziert. Nicht der Riesenüberfluss in allen Dingen, den wir sicher alle genießen, aber der es eigentlich nicht aussagt in der Verheißung, sondern Gott, mein Gott, wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr braucht. Und sind wir nicht in Deutschland in einem wahnsinnig gesegneten Land, wo es uns an nichts mangelt, außer an so vielen Luxusgütern, von denen die wir alle gar nicht brauchen, weil wir die nicht zum Leben brauchen. Ganz oft, wenn ich mich umschaue und wenn ich mein eigenes Leben anschaue, denke ich, da ist doch trotzdem echt so viel gefühlter Mangel. Und ich frage mich dann oftmals, wie kommen wir denn an die Verheißungen ran? Und wir sind keine amerikanischen Prediger, die einem jetzt da erzählen, wie wenn du jetzt das und jenes und dann wirst du materiell gesegnet und so weiter. Und da, aber ist es nicht so, dass wir schon allein manchmal froh wären, wir hätten eine Arbeitsstelle, die wir nachgehen können, wir hätten eine gewisse Gesundheit, gute Beziehungen, den Partner, den ich mir wünsche, gesunde Kinder, das sind eigentlich so Grundbedürfnisse, die man sich mit Geld gar nicht kaufen kann. Und da finde ich auch unter uns Christen oftmals so einen großen Mangel und die Spannung und die Schere ist so groß. Und ich mag, und das soll vielleicht auch für euch verstehen geben, ich, der hier predige eigentlich nicht euch, ich predige mir. Dass ihr da seid, ist nur Zugabe. Aber wenn ich predige, predige ich vor allem mir. Und wenn ich sehe, es ist Mangel da, dann frage ich mich, wie komme ich David Jocham an die Verheißung? Und vom Wort Gottes her gibt's da drei Punkte, die ich hier anbringen möchte. Das erste ist, ich muss die Verheißung doch erst einmal kennen. Beziehungsweise Gott bitten, mir die Verheißung im Wort Gottes zu zeigen, die auf meine Situation passt. Jesus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Woher soll ich wissen, was mir zusteht, wenn ich gar nicht weiß, was mir zusteht? Zweitens muss ich gehorsam sein und auf die Bedingungen achten. Gottes Wort ist voll mit Verheißungen, aber du findest kaum eine Verheißung, die nicht an eine Bedingung geknüpft ist. Das ist aber Erpressung. Nee, es ist nicht. Eine der ersten Verheißungen, die es in der Bibel gibt, die ist an ein Gebot geknüpft. Und zwar heißt es, du sollst dein Vater und deine Mutter ehren, das ist jetzt ja noch keine Verheißung. Aber die Verheißung ist, damit du ein langes Leben haben wirst. Und dann möchte ich uns Mut machen und sagen, ich kann ja nicht hasserfüllt meinen Eltern entgegentreten und aber dennoch Gott gegenüber sagen, aber du musst mir jetzt ein langes Leben geben, steht in deinem Wort. Dann sagt er, ja, beides gehört zusammen. Das eine und das andere. Und dann die Bedingung beachten. Drittens muss ich die Verheißung für mich ganz persönlich in Anspruch nehmen. Und das ist Glaube in Aktion. Und ich will mal folgende Parallelen vom Alten Testament und im Neuen Testament gegenüberstellen. Ist der Josua, war von Gott beauftragt, das Volk Israel, das 400 Jahre in Knechtschaft war, das sich schon mit Mose circa 40 Jahre durch die Wüste auf den Weg gemacht hat. Josua war beauftragt, das Volk Israel in das verheißene Land zu bringen. Jesus ist beauftragt, seine Nachfolger in das Land der Verheißungen zu bringen. Ist doch mal ein interessanter Gedanke. Wusstet ihr, dass Josua und Jesus zwei Formen desselben Namens sind? Joshua, kennen wir umgangssprachlich, gibt es ja mittlerweile viele 16-, 17-Jährige, die Joshua heißen. Joshua und Jeshua. Jeshua ist der hebräische Name von Jesus. Das sind zwei Formen desselben Namens. Im Alten Testament zeigt Gott durch Josua das Prinzip des aktiven, persönlichen, empfangenen Glaubens. In Josua 1, Vers 3 heißt es nämlich, jeden Ort, worauf eure Fußsohlen treten wird, oder jeden Ort, worauf eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe. Und im Neuen Testament gilt genau das gleiche Prinzip. Jede Verheißung, die wir persönlich annehmen, die gibt er uns. Da ist damals ein verheißenes Land und die Sache ist die, das war zum Einnehmen gedacht. Und Gott hat uns die Bibel voller Verheißung gegeben, wie er uns bedenken, segnen, unterstützen, fördern, in die Freiheit führen möchte. Und das ist ein Boden von ein Land, das wir einnehmen müssen, indem wir es betreten. Jeden Ort, worauf eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben. Allerdings sind, wie gesagt, die meisten Verheißungen an Bedingungen geknüpft. Und exemplarisch möchte ich mal auch noch mal zwei rauspicken, um das Ganze abschließend noch zu bedenken. Ich reduziere es auf eine, weil die Zeit schon fortgeschritten ist. In Psalm 37, Vers 5, da heißt es, überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue ihm, er wird es richtig machen. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue ihm, er wird es richtig machen. Die Verheißung ist, Gott wird es richtig machen. Amen. Ist es nicht eine gute Verheißung in deinem und meinem Leben, dass Gott es richtig machen wird? Die Verheißung ist klar, dass Gott es richtig machen wird. Und jetzt sind die Bedingungen. Das eine, Gott die Führung zu überlassen und zweitens, ihm zu vertrauen. Lest mal die Bibel mit ganz neuen, offenen Augen und guckt mal, wo ist eine Verheißung? Und dann, was sind die Bedingungen? Weil jetzt könnte ich ja mich quasi egal wie gebärden und sagen, Aber Gott, du sagst doch, dass du es richtig machen wirst. Fühlt sich bei mir überhaupt nicht so an. Und dann habe ich die Bedingungen beachtet, ihm die Führung zu überlassen, mich quasi einen Schritt zurücknehmen, sagen, Herr, mach du. Und dann auch in der Zwischenzeit, die manchmal einfach unseren Glauben prüften, wo wir über eine Zeit einfach sagen, ich seh's aber nicht, das, was kommt. Letzte Woche, denkt ihr dran, die Hoffnung ohne Glauben als Fundament ist tot. Aber wenn ich in dieser Zwischenzeit das Vertrauen habe, dass er es gut machen wird, was für ein Hammer. Es gab vor Jahren mal irgendeinen indischen Film, ich habe den nie gesehen, ich habe nur die Radiowerbung mitbekommen und einer der Sätze, den ich denke, den wir als Christen noch viel mehr in Anspruch nehmen dürfen, wie es in dem Film eigentlich rüberkam, das war, dass wir die Hoffnung haben können, am Ende wird alles gut, wenn wir Jesus als Herrn haben, wenn wir ihm nachfolgen. Am Ende wird alles gut. Und wenn noch nicht alles gut ist, ist es noch nicht das Ende. Ist es nicht ein Hammer? Und jetzt frage ich uns und mich zuallererst, stellt euch vor, wir würden unser Leben in einer ganz anderen Art und Weise leben. Vielleicht bist du einer, der es schon eintrainiert hat. Aber wenn ich so jemand werden würde, der egal was ich mache, sagen kann, der Gerechte wird aus Glauben leben, in allen Lebensbereichen meinen Glauben an oberster Stelle, die Dinge nicht einfach so tun, sondern aus dem tiefen Glauben und Vertrauen heraus, dass Gott derjenige ist, der doch die Dinge wohl machen wird und der es richtig macht. Stell dir vor, wir würden uns unseren Alltag revolutionieren, indem wir Dinge nicht mehr pro forma irgendwie machen oder mit schlechtem Gewissen, sondern im Glauben, im Vertrauen auf Gott. Die Menschen um uns herum wären schockiert, positiv erschüttert, erschrocken und würden irgendwann sagen, was hast du, was ich nicht habe? Und so möchte ich uns einfach einladen, dass wir nochmal einen Augenblick der Stille erlauben und dann diese drei Punkte, wenn ihr euch nichts merken könnt von der Predigt, wenigstens das die drei Punkte. Du kannst keine Verheißung in Anspruch nehmen, wenn du sie nicht kennst. Also Herr, schenk mir die Verheißung, die ich brauche, die in mein Leben hineingeht. Zweitens, ich nehme sie in Anspruch, berücksichtige die Bedingungen, die Gott dazu gestellt hat. Und drittens, ich nehme es im Glauben an.